Welcher Müllbeutel ist der beste für den Biomüll? Da ist auch die Antwort keiner. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wann ist was wo machbar und wer hat auch welche, naja, Leidensfähigkeit. Übertragen ist das für mich beim Polybag genau dasselbe. Ich glaube, das ist nicht die Pauschalantwort. Und ja, wenn es die Möglichkeit gibt für Produkte, dann bitte darauf verzichten, weil auch der Polybag fällt wieder an, der muss wieder ins Wertstoffsystem irgendwie rein. Und auch da gibt es noch viel zu tun. Das ist ja auch weit weg von perfekt heute. Und trotzdem gibt es aber in der Abwägung dann wieder Fälle, also das klassische weiße T-Shirt beispielsweise.
Future Retail Talk, der Sport 2000 Podcast. Wir bringen MacherInnen aus Handel und Industrie an einen Tisch, liefern echte Insider-Einblicke und sprechen über das, was den Sportfachhandel von heute und morgen prägen wird. Zweimal im Monat, nah dran, relevant, zukunftsorientiert.
Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Future Retail Talk. Ich bin euer Host Ralf Kerkeling und alle 14 Tage bekommt ihr über diesen Kanal zukunftsrelevante Infos für den Handel in der Sport- und Outdoor-Industrie. Abonniert am besten direkt diesen Podcast-Kanal, dann verpasst ihr keine Folge. Und noch besser, lasst gerne eine Bewertung da, denn das hilft uns, noch mehr Menschen zu erreichen und den Podcast-Kanal weiterzuentwickeln. Danke dafür. In den letzten beiden Ausgaben haben wir uns mit zwei Messerückblicken, einmal zur Home of Outdoor und dann dem Retail Beats Festival mit dem Startup Award Move Beyond beschäftigt. Hört hier gerne mal rein, hier gibt es zahlreiche Stimmen. Miriam Höller war da, Felix Neureuther habe ich getroffen, aber auch viele Verantwortliche der ANWR Group und von Sport 2000. Mit den Startups habe ich natürlich auch gesprochen. Ja, und heute geht es um Plastik im weitesten Sinne, wildes Plastik, Wild Plastic heißt die Firma, Recycling, PPWR, DPP, alles Dinge, die gerade kursieren, auch in euren Köpfen, liebe Handelspartnerin. Wir versuchen ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und dafür begrüße ich Tim Lampe, er ist der CEO von Wild Plastic. Hi Tim.
Moin, freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja Tim, wir haben gerade kurz gequatscht, du kommst frisch von der Nordsee, während alle anderen schwitzten, hast du dir ein bisschen Wind um die Ohren gegeben. Ja, das Thema Hitze bringt uns zur Umwelt. Ja. Genau, also Zeit mal wieder drüber zu sprechen, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das Schöne ist, ich finde, wir haben so einen gewissen Pragmatismus in dem Thema gewonnen und trotzdem, glaube ich, zeigt es auch mal wieder diese Woche, wie wichtig es ist, am Ball zu bleiben, ne? Dass wir eben nicht morgen alles auf einmal machen müssen, aber eben in dem kontinuierlichen weiter an Themen arbeiten, irgendwie auch zu verstehen, dass es hier bestimmte Grenzen gibt und auch wenn es der Wirtschaft vielleicht in manchen Momenten nicht ganz so gut geht, geht es uns trotzdem immer noch gut genug und wir sollten gucken, dass wir auch langfristig Themen lösen und nicht immer nur auf die nächsten 3 Monate gucken.
Genau, und darauf werden wir heute schauen. Wir schauen neben dem, was ihr tut, nämlich Plastik sammeln, du wirst es noch genauer erklären, und daraus Polybags herstellen. Etwas, wonach gesucht wird und auch umgesetzt wird, nicht nur im Sport- und Outdoor-Handel, sondern auch in anderen Bereichen. Ja, lass uns mal da einsteigen. Ich würde dich gerne fragen, was verstehst du unter Müll?
Ja, spannend, viele Dinge. Ich glaube, was bei uns immer so der geflügelte Satz ist, ist immer from trash to treasure auf gut Neudeutsch. Also wir begreifen eigentlich viele Abfallströme dieser Welt auch als Wertstoff und als Rohstoff. Und das ist für uns ganz spannend, eben zu verstehen, was kann man daraus noch machen. Und gerade in Bezug auf Kunststoff ist das eben ganz spannend, weil ja, wenn wir uns den Globus angucken, dann gibt es wie so eine Kaskade. Also Müll ist eben auch nicht gleich Müll oder Abfall ist nicht gleich Abfall, sondern es gibt viele Dinge, mit denen werden wir auch in 10, 20, 30 Jahren nichts mehr anfangen können. Es gibt aber immer noch auch viele Sachen, die wir heute eigentlich in Anführungszeichen zu früh wegschmeißen und nicht mehr nutzen. Und deswegen ist für mich Abfall vor allen Dingen ein spannendes Potenzial für die Zukunft, auch wenn wir uns über Rohstoffabhängigkeiten und unterhalten. Also es geht eben nicht nur um, in Anführungszeichen, Umweltschutz, sondern es geht aus meiner Sicht um viele Fragen, die eigentlich super aktuell sind.
Wenn jetzt über Plastik spricht irgendwie, wir haben in der Outdoor-Industrie, in der Sportindustrie sehr viel mit Recyclingfasern zu tun, vornehmlich. Hier gibt es auch viele Vorurteile, es gibt viele Mythen. Was ist richtig und falsch an recycelten Fasern? Eine Frage kann ich dir vielleicht stellen, vielleicht kannst du sie auch beantworten. Wenn wir recyceln und quasi neue Materialien, zum Beispiel ein Shirt herstellen, dann ist die Belastung für den Körper eventuell höher, als wenn wir quasi Virgin-Fasern verwenden. Ist dem so oder nicht? Kannst du sowas beantworten?
Oh, das ist natürlich spannend, weil ich bin ja natürlich der Verpackungsmann. Mhm. Also wir machen Folien, die sind glücklicherweise in den meisten Fällen einfacher. Aber ich kann es vielleicht mal aus unserem Kontext übersetzen. Wir stehen natürlich vor einer ganz anderen Komplexität. Das heißt, wenn wir Stoffe einsammeln, dann müssen wir uns erstmal anschauen, was für Schweinereien sind da vielleicht auch mal reingelangt, weil wir eben in den letzten 30, 40 Jahren und auch heute noch in vor allen Dingen in anderen Ländern und auf anderen Kontinenten nach wie vor teilweise Chemikalien einsetzen oder auch im Lebenszyklus eines Produkts da Kontaminationen auftreten können, die natürlich super schwierig zu messen sind und wieder rauszufinden sind, weil ich kriege ja erstmal ein sehr buntes Gemisch an Wertstoffen zurück. Von daher ist das natürlich ein Thema und ein Risiko, mit dem man sich beschäftigen muss, das auch real ist. Und gleichzeitig ist es, glaube ich, total wichtig, da jetzt genau anzupacken, weil wir werden nicht auf Dauer mit nur Primärware auskommen. Und wenn wir uns da gar nicht bewegen, dann wird es auch schwierig. Von daher geht es, glaube ich, um eine gute und auch langfristige Auseinandersetzung mit dem Thema, eben schrittweise und beständig da besser zu werden, weil ich weiß auch und in meinem Umfeld gibt es auch viele coole Lösungen, die bereits in dem Bereich Faser-zu-Faser-Recycling und so unterwegs sind. Wir müssen da dranbleiben, weil nur dann wird es besser und ich glaube, alleine wenn wir uns die letzten 3 Jahre angucken, was da Technologien für einen Fortschritt gemacht haben, dann bin ich da sehr hoffnungsvoll, dass wir da auch noch lange nicht am Ende sind.
Mhm. Ja, du sagst es, also ihr sammelt Müll global, also wir kennen das vielleicht, jeder hat das schon mal gemacht in seiner Stadt oder gesehen zumindest, man gibt so Müllsammelaktionen, ihr macht das auf der ganzen Welt sozusagen, aber ihr konzentriert euch auf die Herstellung von Polybags. So, erklär doch mal ein bisschen, wie eure Entstehungsgeschichte ist, was ist Wild Plastic, warum habt ihr euch gegründet, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, aber gehen wir mal rein in die Gründungsgeschichte.
Ja, gerne. Ja, am Anfang war eben erstmal ein Bewusstsein für dieses riesen globale Problem. Jedes Mal, wenn du unterwegs ist, und das war noch einige unserer Gründer, dann findest du in der Umwelt natürlich wahnsinnig viel Kunststoff mittlerweile. Und in anderen Ländern noch, also sind wir in Deutschland vergleichsweise privilegiert, obwohl, wenn man durch manche Städte läuft, glaubt man auch, dass wir schon auch ein großes Plastikproblem haben oder Kunststoffmüllproblem haben. Nur das ist natürlich nochmal woanders ganz anders potenziert. Und von Anfang an war eigentlich die Idee, naja, wir müssen es doch schaffen, daraus wieder Produkte zu machen, um dem einen Wert zu geben, um dann so eine Art Staubsaugereffekt zu erzeugen. Und am Anfang war die Idee viel stärker auf Konsumerprodukte. Also das war der klassische Müllbeutel, die Mülltüte, die zweimal aufräumt. Sie räumt beim ersten Mal schon auf, wenn ich sie gekauft habe, und dann räumt sie nochmal auf, wenn ich da meinen Abfall reintue. Und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, mit Partnern zusammen, und da bin ich auch dazugekommen, macht das viel mehr Sinn. Also, dass wir eben mit Unternehmen arbeiten, die auch einfach einen ganz anderen Verbrauch an Kunststoff haben, die auch einfach eine viel größere Menge auf einen Schlag, sage ich mal, aufräumen können, wo wir aber auch wirklich Probleme lösen können, die heute auftreten, weil ich hatte und auch nach wie vor haben wir in der Regel die Wahl zwischen verschiedenen Alternativen, aber auf Verpackungen sind viele angewiesen. Können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, warum eigentlich braucht es Polybeutel und so weiter noch. Und das werden die meisten Händler auch wissen. Es wäre total schön, wenn ich alles unverpackt verschicke und das kommt dann auch unbeschädigt und ohne Fleck an und dann schickt es auch keiner zurück. Aber das ist ja nicht die Realität. Von daher ist genau dieses Spannungsfeld für uns eben das Spannende gewesen, da reinzugehen. Auf der einen Seite haben wir Unternehmen, die Lösungen brauchen, die auch verstanden haben, wir können nicht einfach so weitermachen, aus Rohöl Neukunststoff machen, den dann irgendwo hinkarren und dann wird er da abgeladen. Das ist vielleicht kein Geschäftsmodell der Zukunft und gleichzeitig aber vor vielen Herausforderungen stehen. Und diese beiden Herausforderungen, eigentlich auf der einen Seite, da liegt ganz viel Rohstoff schon in der Umwelt oder gelangt da aktiv hin, und dieses Problem eigentlich zu kombinieren mit dem Problem auf der Nutzerseite, das war von Anfang an die Idee, und daraus ist dann Wild Plastic entstanden, hat sich in den letzten Jahren jetzt auch dahin entwickelt, dass wir viele Partner mittlerweile das Glück haben, die Verpackung machen zu dürfen, in ganz verschiedenen Anwendungsfällen, aber vor allen Dingen natürlich in Mode und Textil, sage ich mal, also Polybeutel, Versandtaschen, das ist schon das Kernthema.
Seit wann gibt's euch?
2019 wurden wir gegründet. Ich bin 2022 dazugekommen, da haben wir es eigentlich nochmal auf links gedreht, wenn man ganz ehrlich ist. Das heißt, das ist so ein bisschen unser zweites Entstehungsjahr. Also seit 2022 sind wir vor allen Dingen an dem Thema Verpackungen dran. Das heißt, da gehen wir jetzt ins vierte Jahr.
Du bist ja Umweltingenieur, richtig? Genau. Richtig, ja. Also bist du dann auch in die Entwicklung als CEO, bist du daran beteiligt, an die Bestandteile eines Polybags, der aus euren Händen kommt?
Ja, mein Team verbietet es mir zunehmend, weil ich es nicht ganz lassen kann, weil ich es auch spannend finde. Ja, also ich komme natürlich vor allen Dingen von der Verfahrenstechnikseite und der Lebenszyklusanalyse. Das ist so mein Steckenpferd, sag ich mal. Das habe ich auch schon für Batteriezellen gemacht. Also es war auch deutlich komplexere Prozesse. Das ist jetzt bei Kunststoffrecycling vermeintlich einfacher. Aber klar, es ist eben spannend auch zu sehen, wie können wir neue Anforderungen immer wieder einfließen lassen. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel auch Polybeutel für Elektronikbauteile. Die brauchen dann wieder bestimmte Zusatzstoffe, damit bestimmte Oberflächenwiderstände, also dann wird es relativ schnell technisch. Und das interessiert mich dann ja doch auch immer viel zu sehr, als da mal ganz meine Finger von wegzulassen. Das heißt, ja, ich kümmere mich halt vor allen Dingen um diese gesamten Teil der Lieferkette. Das ist so mein, ich sag mal, Geschäftsbereich auch von, wie übersetzen wir eigentlich Feedback von den Herstellern hier, wo dann vielleicht auch mal ein Problem auftritt an der Linie, hin bis zu unserem Partner, wo wirklich händisch gesammelt und sortiert wird, weil das ist das, was sonst keiner tut, genau diese Übersetzungsleistung zwischen den einzelnen Partnern der Kettenglieder, sag ich mal, der Lieferkette.
Jetzt reden wir bei euch über Plastik, aber Plastik ist ja nicht gleich Plastik irgendwie. Also ihr sourced, also sucht nach Plastikmüll auf der ganzen Welt, um es dann halt zu Polybags zu verarbeiten. Also wir verschiffen das ja überall hin, also wir als Industrienation, die reichen Industrienationen, vieles geht nach Afrika etc. Es ist ein globaler Handel mit Müll tatsächlich. Wie findet man denn geeignete Partner und welches Material eignet sich tatsächlich?
Ja, das ist ganz spannend. Ich war letzte Woche auf einer Kunststofftagung, da habe ich auch gesagt, wir machen aus Plastik eigentlich wieder Kunststoff. Also das ist ja auch immer das, wo dann die Wortklauberei beginnt, aber das ist ja genau unsere Idee. Also zum einen, wir bekommen jetzt ja regulatorisch auch Druck, dass es nicht mehr so einfach geht, Kunststoff zu exportieren. Schauen wir mal, wie das in der Realität dann funktioniert, aber zumindest auf dem Papier wird es schon mal schwieriger. Aber klar ist auch, und das haben wir in Gesprächen mit vielen Recyclern gemerkt, das sind teilweise 5 Euro die Tonne, die unterscheiden, macht es mehr Sinn, das einfach in einen Container zu stecken und wegzuschicken oder macht es Sinn, das zu recyceln? Das heißt, es hat auch immer eine sehr starke wirtschaftliche Frage. Und genau, und wir haben eben auch in den Ländern, in denen wir unterwegs waren, immer mal wieder gesehen, dass es auch genau das Problem gibt. Gleichzeitig muss man auch sagen, das größere Problem entsteht gerade. Also gerade wenn wir in Südostasien oder in Indien unterwegs sind, das sind natürlich auch Wirtschaft mit einer hohen Dynamik. Und wie immer, mit Wohlstand und mehr Konsum kommt auch immer mehr Kunststoffabfall. Das heißt, ich sag mal, das, was wir jetzt angefangen haben zu lernen, beginnt in den Ländern gerade erst. Also auch, wie baue ich eine Abfallwirtschaft auf? Das heißt, für uns ist gar nicht so sehr die Sorge, dieses Thema Export, weil das wird sich, also es wird immer schwieriger werden, dieses Geschäftsmodell noch so zu betreiben, wie es aktuell betrieben wird. Plus, was wir eben auch sehen, ist, dass wir mit den Partnern in den Ländern, wo wir gerade schon zusammenarbeiten, den langfristig wesentlich besseren Business Case haben und damit auch überzeugen werden. Das braucht manchmal ein bisschen länger, als wir uns das alle wünschen. Aber ich finde immer, wir können uns immer gut an den Erneuerbaren orientieren. Da hat es auch gedauert, aber ich glaube, mittlerweile sind auch die wirtschaftlichen Faktoren ganz eindeutig, wenn wir uns jetzt die Produktion angucken. Und übersetzt ist bei uns die gleiche Hypothese übertragen auf den Kunststoff.
Kreislaufwirtschaft ist ein großes Thema, da können wir ja kurz drüber sprechen. Oft spricht man darüber, und das wird dann politisch verwendet, dass das noch nicht funktioniert, etc. Genau wie bei den Erneuerbaren, du hast es ja gerade gesagt. Es gibt aber auch ganz schön viele Erfolge zu verzeichnen. Was ist die richtige Erzählweise aus deiner Sicht?
Ich glaube, die richtige Erzählweise ist genau dieses Spannungsverhältnis anzunehmen. Also eben nicht in das eine oder das andere Extrem umzuschlagen, was, glaube ich, in unseren heutigen Zeiten sowieso schwierig ist. Aber genau das, also auch bei uns ist ja natürlich immer die Frage, natürlich, es läuft nie perfekt mit allen Partnern schon von Anfang an. Und auch bei uns, auch gerade wieder, wir haben ein Projekt, da zahlen wir eine Menge Lehrgeld, weil wir auch zu spät verstanden haben, was die Folie eigentlich können muss. Und dann, dann müssen alle gemeinsam an den Tisch kommen und gucken, wie lösen wir das. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht auf Dauer klappen kann. Und ich glaube, wir müssen halt diese schmale Linie finden, die wir uns auch immer selber die Frage stellen, wann wird Wild Plastic eigentlich zu einem Feigenblatt für, wir machen jetzt einfach weiter so, weil nachdem vielleicht auch Rohöl nicht mehr so einfach zu verkaufen sein wird, irgendwann ist es halt super, wenn man das Rohöl dann in Form von Kunststoff in den Markt drückt. Und das sind natürlich auf der einen Seite auch Herausforderungen und Probleme, weil eben nicht alle auch an dem Kreislaufwirtschaftsthema Interesse haben und das auch gerne torpedieren oder so Nebelkerzen werfen, die dann irgendwie heißen, ja, und dann gibt es chemisches Recycling für alles. Und das ist dann so ein bisschen wie die Biokraftstoffe. Der Naturwissenschaftler in mir sagt, finde ich spannend, wie das funktionieren soll, vor allem auf der Skala. Also das ist so die eine Seite der Herausforderung, glaube ich, wo man offen sich mit beschäftigen muss, dass man nicht alles total schwarz malt. Und auf der anderen Seite eben schon auch zeigt, wir haben zum Beispiel ein Projekt mit zwei Partnern, wo wir auch Toilettenpapier verpackt haben. Also das ist die Firma Wepa und das ist Goldeimer, ein kleines Startup. Und da ist jetzt auch noch die Marke Mach mit dazugekommen. Wo uns auch gesagt wurde, so vor ungefähr 4 Jahren, ja, das wird niemals aus Recycling-Kunststoff gehen. Und die gleichen Partner, mit denen wir dann vor knapp 2 Jahren den Nachhaltigkeitspreis gewonnen haben, oder vor 1,5, die haben auch gesagt, ja, da hat sich in den 3 Jahren ganz schön was getan. Und mittlerweile haben wir da Verpackungen, wo 80% Wild Plastic drin ist, sowohl für Toilettenpapier als auch Küchenrolle. Und jetzt gucken wir mal, ob wir noch Taschentücher verpacken und. Also das zeigt halt, wir sind auch auf einem guten Weg. Und wir sind ja natürlich nur ein ganz kleiner Teil. Kreislaufwirtschaft ist ja so viel größer. Da gibt es auch tolle Partner hier in Europa, die da ehrlich und gut auf dem Weg sind. Und ich glaube, darum geht es halt, dass wir die zusammenholen. Da können wir uns auch vortrefflich streiten, ob Importe wie, wann, wo. Habe ich auch schon hitzige Diskussionen mit einigen NachhaltigkeitsmanagerInnen von größeren Handelsketten und Drogerieketten geführt. Nur, ich glaube, das ist wichtig, dass wir in diesem Kern, wenn wir konstruktiv um Lösungen ringen, irgendwie bleiben und schauen, wie kriegen wir es hin. Und uns nicht zu sehr auf die eine oder die andere Nebelkerze verlassen. Entweder die, die viel zu positiv über Kreislaufwirtschaft sprechen, oder die, die es auch mit bestimmten Motiven vielleicht gar nicht richtig wollen.
Das eine ist Lobbyismus natürlich, und das andere sind vielleicht aber auch Erwartungen, die man nicht unbedingt erfüllen kann. Also irgendwie haben wir so in den Gesprächen, kriege ich es hier auch immer wieder mit, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dass dann so an Marken herangetragen wird, irgendwie, ja, wieso seid ihr noch nicht so weit? Also es wird immer diese 100% Erwartung gestellt, aber das ist natürlich unrealistisch. Man muss das auch ganz klar sagen, ne?
Ja, das ist spannend, weil diese 100% Erwartung auch die Kette immer runtergegeben wird. Und das eigentlich mein Hauptjob ist eigentlich irgendwie Erwartungsmanager zu sein für diese verschiedenen Erwartungen der Kette entlang. Weil natürlich auf der einen Seite gibt es Kundinnen, KonsumentInnen, die irgendwie jetzt schon Nachhaltigkeit mittlerweile eigentlich als Standard erwarten. Also viele Händler oder auch viele Marken sagen mir, ja, mit Nachhaltigkeit differenzieren schwierig, ja, aber weglassen kann ich es irgendwie auch nicht, weil dann wird es auch schwierig. Vor allen Dingen, ne, das ist halt so ein bisschen das Problem auch geworden. Das führt aber für mich auch dazu, dass es pragmatischer wird, zu entscheiden, was machen wir denn jetzt und was nicht und wie viel. Weil ich auch an vielen Stellen davon überzeugt bin, und das gibt auch die Studienlage zum Beispiel her, also wenn wir irgendwie so bei 74-76% Recycling wären, dann würden wir innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Und das heißt, wir müssen auch an vielen Stellen gar nicht auf die 100% kommen. Nur wir sind halt aktuell irgendwie bei 9%. Tatsächlich im Rezyklateinsatz in Deutschland eher bei unseren Sachen, wo wir uns bewegen, so bei 11% irgendwie in dem Dreh. Also da ist auch schon noch Luft nach oben, auch bei uns, wo wir schon sehr lange in der Entwicklung sind. So, und ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass wir leider auch bei unseren Partnern, also auch in Industrie und Herstellung, immer auf diese 100% Erwartung treffen. Also es gibt sehr, sehr wenige und in diesen letzten 2 Jahren noch weniger. Also der Kreis ist noch kleiner geworden von Partnern, die sagen, okay, wir probieren das aus, wir machen pragmatische Entscheidungen, wir gehen Schritt für Schritt, sondern wir haben eigentlich viele Partner, die einfach sagen, nee, das muss sofort Top-Qualität, sofort zum besten Preis, sofort mit allen Individualisierungsmöglichkeiten, alles zusammen. Und das ist halt schwierig, weil das war noch nie realistisch in keinem Projekt. Das hat auch nichts mit uns zu tun. Und da muss man so ein bisschen gegenhalten. Und trotzdem, den Satz will ich noch sagen, ich war lange in den USA und habe da gelebt. Ich glaube, man kann sich von dieser Convenience-Idee schon viel abgucken, weil ich glaube, das muss total unser Ziel sein. Also wenn ich... Ne, Öko ist ja auch immer so dieses, ja, und dann ist das Papier so braun und die Folie ist so schlecht. Ich glaube, wir dürfen uns darauf nicht ausruhen. Also ich glaube, es sollte trotzdem unser Ziel sein, bei klassischen Themen wie Verlässlichkeit und Lieferzeiten und Individualisierungsmöglichkeiten und Optik und, so nah oder vergleichbar mindestens zu werden, wenn nicht sogar besser in einzelnen Themen, weil ich glaube, nur dann funktioniert es. Wenn ich immer sagen muss, ja, du musst 8 Kompromisse machen, dafür ist aber nachhaltig und ein bisschen teurer, dann wird es, glaube ich, schwierig bleiben, weil dafür sind alles auch Unternehmen, die Wirtschaftsentscheidungen treffen müssen und das ist, da habe ich auch Verständnis für.
Ja, finde ich jetzt spannend an der Stelle. Also Polybags funktionieren genauso wie Produkte. Nachhaltigkeit lässt sich nur verkaufen, wenn die Performance stimmt. Wo mal zum Beispiel mit dem Schuh, der Komfort muss auch stimmen, die Optik muss auch stimmen. So, ne? Dann gehen wir mal auf die Polybags. Ihr Source, ihr arbeitet mit Partnern in Asien zusammen, hast du gesagt. So. In welchen Ländern ist das? Mit wem arbeitet ihr? Und wie habt ihr die ausgewählt letztlich? Ja. Und was ist das Material? Warum ist es so gut dann da?
Ja, also wir arbeiten hauptsächlich gerade in Indonesien, auch Partner in Thailand lange gehabt. Da versuchen wir gerade wieder den Kontakt aufzubauen. Arbeiten auch mit einem Partner in Senegal, suchen gerade auch Partner in Kenia. Also es verlagert sich so ein bisschen. Wir haben in der Historie schon in 15 verschiedenen Ländern wilden Kunststoffabfall gesammelt. Das ist auch teilweise schwierig. Beispielsweise, wir haben lange angefangen, in Haiti zu sammeln, hatten da eine tolle Partnerorganisation. Da hat sich natürlich dann irgendwann die politische Situation extrem verschlimmert und da war es zum Beispiel für unsere Partner nicht mehr möglich, wirklich auch sicher und gut zu sammeln. Und das ist wahnsinnig tragisch, weil eigentlich in Anführungszeichen niemand von uns was dafür kann. Und denen geht zum Glück allen gut, aber das ist dann, da merkt man auch mal schnell, wie auf einmal andere Themen wichtig sind. Von daher ist es für uns schon komplex, dass wir uns die Länder, die Standorte angucken mit: Was für Kunststoffarten haben wir da? Wie können wir auch über Arbeitsbedingungen etc. unterhalten? Das heißt, das ist schon ein relativ langer Prozess. Der dauert in der Regel ein Jahr, manchmal 2 Jahre, bis wir so Partner qualifiziert haben. Wir haben auch Länder, da sprechen wir mit 25, 26 Organisationen, damit es dann eine wird. Also das ist ein relativ langer Prozess, das zu qualifizieren. Was wir aber sehen, ist gerade Indien und Südostasien, da entsteht natürlich eine Menge Kunststoffmüll. Das sind große Länder, die Wirtschaft wächst. Dementsprechend wird auch Kunststoff immer mehr ein Thema. Plus, und das ist der Vorteil, wir können da aber noch auf der grünen Wiese eben mitgestalten. Das heißt, wir haben natürlich auch da andere Player, die dann wieder Richtung Waste to Energy gehen, ne, wo es irgendwie darum geht, besten Kunststoff mal schnell zu verfeuern, weil es irgendwie für alle Beteiligten gewinnbringender ist kurzfristig. Aber wir haben da noch die Chance, da ist noch mehr offenes Feld, wo man sagen kann, hier kümmert sich einfach noch niemand um das Thema Kunststoffabfall und wir können halt wirklich gute Qualitäten sichern und dann daraus eben auch langfristig, und das muss ja der Plan sein, aktuell stellen wir alle Verpackungen hier in Europa her, wir machen jetzt aber erste Tests mit Partnern, weil, das werden alle Händler auch wissen, es wäre schön, wenn jede Funktionsjacke, jeder Schuh, jedes Funktionsshirt oder anderes hier aus Europa kommen würde, das ist aber ja mitnichten so. Von daher ist unser Plan jetzt im nächsten Schritt eben auch zu sagen, wir machen Primärverpackungen für Produkte, also wirklich auch Polybeutel, nicht nur als Retourenverpackung beispielsweise, nicht nur als Versandtasche oder nicht nur als kleine Linie für eine nachhaltig produzierte Serie in Portugal, sondern eben auch, wenn ich aus Bangladesch, Pakistan, Vietnam oder ähnlichen Ländern beziehe, dann kriege ich auch gleich eine Verpackung dazu, die dort angefallen ist und im besten Fall dort eben auch den Aufbau mit unterstützt.
Mhm. Wo produziert ihr dann in Europa?
Aktuell sind das vor allem in Deutschland und Belgien als Schwerpunkt. Unsere Müllbeutel werden in Polen hergestellt. Wir haben noch einen Partner in Litauen und sondieren gerade mit so 1-2 Partnern in Südeuropa, aber der Schwerpunkt sind schon Deutschland, Belgien. Ja, das ist schnell auch vor allen Dingen. Also wir haben, glaube ich, mehr Länder, mit denen wir arbeiten, als Leute bei Wild Plastic arbeiten. Das ist schon immer eine gewisse Komplexität.
Okay, wie viele Leute seid ihr denn?
Wir sind aktuell zu 8, also wirklich im Kernteam, weil wir machen ja einen Kern, also ich sage immer so, wir sind immer der Wasserkopf. Und wir kümmern uns ja um vor allen Dingen die Zusammenarbeit der einzelnen Partner. Das heißt, es gibt natürlich noch erstmal, wenn ich so unsere Freelancer und so weiter betrachte, ist natürlich nochmal größer. Und dann außenrum gibt es natürlich nochmal ein Riesennetzwerk. Das heißt, wir haben beispielsweise für einen unserer Partner mal ausgerechnet, alleine für die Sammlung, da braucht es 300 Leute im Jahr, um die Versandtaschen zusammenzusammeln. Das heißt, der Impact der Lieferkette dahinter ist natürlich ungleich größer. Von daher ist es immer diese spannende Gleichzeitigkeit. Wir sind halt nur die kleine Zentrale, wo auch viel Freelance unterstützt wird. Und dann gibt es dahinter aber halt eben 15 Produzenten, die das alles möglich machen.
Ich würde gerne trotzdem nochmal auf das Sammeln von dem Müll gehen, also nochmal zur Quelle. Wie muss man sich das vorstellen? Also was für Müll taugt denn? Also was für Plastikmüll? Und auf diese Wortunterscheidung würde ich gerne auch noch kommen. Plastik und Kunststoff. Ich sage immer Plastik, du sagst Kunststoff. Mhm. Aber wir sollten ja genau sein an der Stelle. Also ihr sammelt Kunststoff oder sammelt ihr Plastik oder sammelt ihr Müll? Ja. Genau. Und mit was kann man aus was kann man Polydimex herstellen?
Genau, also das ist immer ganz lustig, weil natürlich vor allen Dingen unsere Partner in der kunststoffverarbeitenden Industrie da immer sehr genau sind und wir sprechen natürlich erstmal über Kunststoffe. Die Marke heißt ja aber auch bewusst Wild Plastic, weil es geht eben um genau dieses Thema Image. So, weil wir sprechen halt viel über Plastikmüll, Plastikverschmutzung, Plastikkrise, das sind ja so die besetzten Worte. Und für uns geht es ja genau um eine Auseinandersetzung damit, zu sagen, ja, genau das ist ja auch das Image und genauso auch zum Beispiel für Händler bei der Verpackung. Da wird jeder schon mal irgendwie Kunden-Support-Nachrichten bekommen haben mit, warum schickt ihr mir das denn alles in Plastik oder muss es denn so viel Plastik sein? Und genau da wollen wir eben ansetzen, vor allem mit den Leuten, die Lust haben, da eine Ebene tiefer zu gucken und sich mal zu überlegen, okay, warum benutzen wir das Zeug eigentlich? Warum benutzen wir eigentlich noch Kunststoff? Und dann kommt bei mir auch so der Ingenieur raus, der sagt ja erstmal, wenn ich mir jetzt nur den Werkstoff angucke, dann ist der langlebig, dann ist der leicht, dann ist der flexibel, dann kann ich super viel daraus machen, was wir aus kaum einem anderen Werkstoff so zaubern können. Und das ist ja erstmal ganz viel Positives. So, und dann haben wir aber irgendwann es nicht geschafft, dieses System so zu bauen, dass es auch für Planet, Mensch und Gesellschaft funktioniert, sondern das ist eben sehr linear bisher gewesen. Und wir haben dann auch mit Partnern zu tun, die vielleicht auch nicht so ein Interesse daran haben, dass es besser wird. Also ich habe mal ein paar Mal flapsig gesagt, gerade außerhalb Europas, aber auch bei uns in manchen Ländern gibt es halt nicht nur nette Leute im Bereich Abfallwirtschaft. Ich glaube, das kennen wir auch alle. Von daher ist für uns eben ganz wichtig, so dieses Thema Kunststoff auch bewusst zu besetzen und zu sagen, ja, pass auf, beispielsweise, wenn wir uns CO2-Bilanzen im Vergleich zu einem Karton angucken, wenn ich jetzt die Wahl habe zwischen Versandkarton und einer Versandtüte, alleine durch die Massendifferenz, weil so ein Karton so viel schwerer ist, spare ich bis zu 80% CO2 da ein pro Sendung. Und dann können wir noch über Raum und Lagerplätze und alles sprechen. Aber wenn ich mir das erstmal auch nüchtern angucke, dann hat eine Kunststoffversandtasche beispielsweise oder auch einen Polybeutel im Vergleich zu vielen anderen Sachen ganz, ganz viele Vorteile. Ökonomischer, ökologischer Natur. Wir bringen dann noch den sozialen Partner mit rein, dass wir uns eben auch die Lieferkette angucken. Aber da geht es eben darum zu sagen, naja, wo können wir denn Kunststoff bewusst und gut einsetzen? Und das ist genau an der Stelle, wo wir eben sagen, naja, heute haben wir ganz viele Marken, die sagen, ja, und langfristig müssten wir biologisch abbaubar und dann müssen wir nochmal gucken. Und dann frage ich immer, ja, was machen wir denn morgen? Weil heute nehmt ihr Primärkunststoff-Polybags oder kauft irgendwie Polybags aus einer Quelle, wo man nicht weiß, was heißt jetzt recycelt eigentlich. Das ist ja auch der Stand der Technik, dass da mal schnell Recycling draufgeschrieben wird. Nur das passt ja nicht zu den Zahlen. Also überall steht recycelt heutzutage drauf, trotzdem sind wir bei 11%. Also das muss ich mir alles angucken. Und da halt hinzugehen, zu sagen, nee, wir setzen maximal auf Transparenz, erzählen, warum haben wir uns für Kunststoff entschieden, warum wollen wir Kunststoff hier einsetzen. Und das hat bei uns immer gut funktioniert, eigentlich die Kunden zum Beispiel auch mitzunehmen auf diese Reise und mal hinter die Kulisse blicken zu lassen, weil bisher sind wir immer eher positiv überrascht worden von viel Verständnis oder auch der Lust, da mal drüber nachzudenken und eben dem auch, da gibt's Marken, da gibt's Händler, da gibt's Partner, die mir eben nicht jetzt einfach ein Siegel da drauf drücken und sagen, so ist grün, sondern wenn ich mal auf Seite 2 blätter, dann finde ich auch ein bisschen mehr Substanz. Und das verbreitet sich halt auch über das gute alte Word of Mouth dann sehr gut. Und ich glaube, da müssen wir am Image des Plastiks oder des Kunststoffs eben auch noch arbeiten.
Ja, spannend an der Stelle. Lass uns doch mal schauen, was für Versandtaschen stellt ihr denn her? Und welche Anforderungen habt ihr für den Sport- und Outdoor-Fachhandel für euch analysiert? Was für ein Bedarf ist da?
Ja, also erstmal ist total spannend, weil Sport und Outdoor bei uns sicherlich das größte Segment ist. Also Sport im Allgemeinen, wir machen auch viel für größere Fußballvereine, kann man auch bei uns auf der Website finden, aber eben auch Bergzeit, Bergfreunde. Jetzt haben wir mit Sport 2000 gerade begonnen und starten erst eigentlich richtig rein. Und wir merken eben, dass es da alleine schon so von der Haltung und von der Idee einen ganz großen Match gibt, nämlich dass es in der Regel, wenn wir auf Menschen im Sport treffen, egal wo sie sich befinden, ist auch nach wie vor viel um Zusammenhalt um Werte, um eine gewisse Nachhaltigkeit eh schon geht und das auch ganz anders verstanden wird als vielleicht auch in anderen Branchen. Und gerade wenn wir im Outdoor-Bereich sind, natürlich nochmal so der direkte Bezug zu unserem Planeten. Also es können fast eigentlich alle, A, sind es in der Regel Menschen, die viel reisen, die auch viel rumkommen und auch viel mit der Herausforderung, die wir da haben, konfrontiert werden. Aber gleichzeitig auch so eine gewisse Offenheit für neue Lösungen, neue Konzepte und Ideen da sind. Von daher ist das einfach das, das Marktsegment bei uns, wo es am meisten klickt, weil es genau in diese Kerbe sticht von, wir wissen, dass wir da ein Problem haben, wir können das auch nicht so weitermachen, gleichzeitig brauchen wir aber eine Lösung, weil wir haben eben auch Geschäftsmodelle und es kaufen weiterhin Leute Bekleidung und anderes in dem Bereich und wie kriegen wir das eigentlich zusammen? Und natürlich gibt es im Bereich, ich sag mal, der Bekleidung, der Schuhe und so noch viel größere, komplexere Herausforderungen, auch technischer Natur. Und wir sind vielleicht manchmal ganz gut das Einsteigermodul, sage ich mal, weil ich kann, also ich kaufe heute ein Polybag, ich kaufe morgen den gleichen Polybag woanders und ohne großen Aufwand und ohne große Mehrkosten bin ich dann sofort mit dabei und kann eigentlich, ne, so nach dem Motto sehr, sehr einfach mit einem Klick bei uns im Shop auf dem Button da schon mal den Teil Verpackung in Anführungszeichen abhaken.
Also da gebe ich dir recht so, also das ist eine sehr umweltbewusste Branche, weil wir uns natürlich auch alle draußen bewegen, unabhängig von den Reisen, aber auch hier in Europa ja viel in der Natur unterwegs sind. Das Bewusstsein ist da, Regulatorien gibt es auch, auf die kommen wir aber gleich noch, weil du sagtest, naja, Recycling steht immer drauf, aber keiner weiß, was drin ist, das soll ja reguliert werden, EMPCO, das Stichwort an dieser Stelle. Ja, wenn wir jetzt aber daran bleiben, ich habe ein Interview geführt mit Cola, also mit dem Vertrieb von Cola, die nicht die das Getränk, sondern quasi Tour-Ski-Fälle herstellen, ist also einer der bekanntesten oder der bekannteste Hersteller für quasi Fälle. Und die verzichten ganz auf Polybags. So, jetzt könnte man natürlich, kann ich dir die Frage stellen, ja, auf welche Produkte würde das funktionieren, auf welche nicht? Oder würdest du sagen, naja, also Textilien ergibt Sinn, logischerweise, sind auch verwundbarer, sage ich jetzt mal. Sagst du, naja, man könnte auch hingehen und auf Polybags generell versuchen zu verzichten? Ja, nein?
Ja, auf jeden Fall immer. Also ich werde auch immer gefragt, weil wir ja mal mit Müllbeuteln angefangen haben, so welcher Müllbeutel ist der beste für den Biomüll? Da ist auch die Antwort keiner. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, wann ist was wo machbar und wer hat auch welche, naja, Leidensfähigkeit, sage ich mal. Mhm. Und übertragen ist das für mich beim Polybag genau dasselbe. Ich glaube, das ist nicht die Pauschalantwort. Und ja, wenn es die Möglichkeit gibt für Produkte, dann bitte drauf verzichten, weil auch der Polybag fällt wieder an, der muss wieder ins Wertstoffsystem irgendwie rein. Und auch da gibt es noch viel zu tun. Das ist ja auch weit weg von perfekt heute. Und trotzdem gibt es aber in der Abwägung dann wieder Fälle. Also das klassische weiße T-Shirt beispielsweise, das ist so anfällig. Und so, dass wir haben eigentlich immer ganz viele Kunden, die auch schon auf dem Weg sind, die zum Beispiel sagen, irgendwie dunkle Waren oder bestimmte Waren, die verpacken wir auch nicht mehr in Polybeutel. Oder wir packen nur noch Ware in 10er-Packs zusammen. Das machen wir zum Beispiel auch für einen Kunden, der dann eben fürs Zwischenlager aber größere Bündel packt und somit einfach schon mal den Folieneinsatz extrem reduziert. Das heißt, es geht, glaube ich, schon darum, sich pragmatisch anzugucken, was muss jetzt wirklich sein. Aber ich finde, Patagonia hat bei sich auf der Website eine ganz coole Case Study. Da haben sie wirklich auch alle mal mitgenommen. Und das ist für mich immer so die Best Practice, was wir auch versuchen mit unseren Kunden. Warum sie jetzt ihre Jeans als die Marke, die sie sind, trotzdem noch zum Beispiel in Polybeuteln verschicken, weil mehr Löcher, mehr Retourenquoten und wenn ich dann mal den ökologischen Impact dagegen rechne, dass jetzt die ganzen Textilien eben nicht in den Markt kommen, dann habe ich schnell auch wieder ökologisch mir eher was Gutes getan, wenn ich das bisschen Kunststoff an der Stelle einsetze im Vergleich zu dem, was ich vielleicht auch an Textilien sonst in Anführungszeichen wegschmeiße.
Mit Leki habe ich mich auch mal darüber unterhalten und die sagten dann, naja, aber die Händler spielen auch zurück, was ist mit der Ware, wenn die halt unverpackt kommt, also auch eine Unsicherheit im Handel
dazu. Ja, und auch beim Handling teilweise, ne? Also wir sehen ja auch eher den Trend hin zu Automatisierungen. Und auch da wird es natürlich schwieriger, wenn ich das nicht gut vereinzelt habe, dann macht es das nochmal ungleich komplexer. Und ich glaube, darum geht es genau eben, sich das anzugucken. Deswegen haben wir auch so viele Partner, um zu sagen, unter den verschiedenen Alternativen, die wir da haben, ist wahrscheinlich ein recycelter Polybag aktuell die beste, mal pauschal gesagt, gibt natürlich auch wieder da Ausnahmen, aber so in dem, ne, mal platt gesagt, ist das etabliertes System, damit können alle, da kann man mit dem Scanner durchgucken, da kann ich die Ware sehen, das, ich sag mal, da ändert sich am Prozess gar nichts. Und ich kann aber trotzdem schon, wenn ich mir überlege, welchen Polybag wähle ich denn, schon einen Riesenschritt machen. Und wie gesagt, und dann können wir uns über die letzten 20% Perfektion irgendwann mal streiten. Aber wenn ich heute vor allen Dingen von Primärkunststoff komme oder von einem recycelten Polybag, der eigentlich viel zu günstig ist dafür, dass er recycelt sein soll, hin zu einer ökologischen Alternative, dann tue ich ja heute schon mal was, was so viel besser ist. Und dann muss ich natürlich, klar, weitermachen. Aber ich glaube, dieser erste Schritt ist halt auch schneller gemacht und klassisch Pareto. Dann bin ich schon einen guten Schritt besser geworden mit einer kurzen Handlung und kann dann ja trotzdem weiter gucken, wie wird es in Zukunft noch besser werden. Nur ich sollte nicht an der Startlinie stehen bleiben und so lange warten, bis dann die perfekte Lösung vom Himmel fällt.
Und hat sich Sport 2000 entschlossen, mit euch eine Kooperation einzugehen? Die Katja Mendel, die Sustainability und Impact Managerin, hat euch gefunden, möchte ich mal sagen, oder ihr habt euch gegenseitig gefunden. Ja. Genau. Wie sieht diese Kooperation aus und was beinhaltet die?
Ich wollte gerade sagen, wir hatten einen netten Abend in Hamburg. Also es gab so ein bisschen Austausch auch über unser Team und dann haben wir uns in Hamburg mal in der Villa Viva getroffen auf ein Bier. Das war auch entspannt und schön. Dann konnte man sich nämlich auch mal so ein bisschen über genau die Themen austauschen. Und das war eben auch die Idee zu sagen, wie können wir denn eigentlich genau über Partnerschaften dieses Thema besser verbreiten? Weil ne, wir sind dieses kleine Team in Hamburg, die dafür eine große Mission angetreten sind, haben natürlich auch bisher es schon geschafft, auch mit Otto natürlich als erstem großen Partner, aber dann eben auch eben den Fußballverein, aber auch eben Marken wie Bergzeit und Bergfreunde da zunehmend eben Partner zu gewinnen. Und genau so da muss es ja weitergehen. Und das war eben auch mit Kati das Gespräch, zu überlegen, okay, wie kriegen wir das gemeinsam eben auch hin, da noch mehr Leute zu erreichen, weil ich glaube, es ist mittlerweile bewiesen, A, es funktioniert, B, es gibt auch genug, die mitmachen und genug Überzeugungstäter. Und dann war eigentlich genau die Überlegung, naja, Versandtaschen, Polybeutel, das macht ja total Sinn. Das ist ein Verbrauchsmaterial, was irgendwie viele, auch der Händler im Sport 2000-Netzwerk natürlich nutzen oder benötigen. Und dann wäre es doch cool, wenn wir das gemeinsam auch als Thema aufbauen, und so kam das zustande, und jetzt sind wir eben relativ frisch damit an den Start gegangen, auch zu sagen, ja, für Händler der Sport 2000 oder für Partner gibt es eben auch bei uns A, erstmal den Zugang und B, dann auch paar Vorteile neben den typischen natürlich, also ne, ich sag mal, dass ich einen Nachweis habe, wie sieht die Lieferkette auf, dass ich regulatorisch gut aufgestellt bin, dass ich irgendwie eine soziale Überprüfung der Lieferkette habe und. Haben wir uns zum Beispiel dafür entschieden, so als eigentlich so Hauptthema, ne, es geht immer darum, tu Gutes und sprich drüber, haben wir dann auch gesagt, naja, es gibt natürlich auch immer den Wunsch zu sagen, oh, jetzt hätte ich gerne doch mein Logo drauf oder ich hätte gerne doch eine individuelle Lösung, weil ich möchte meine Kunden natürlich auch mitnehmen auf diese Reise. Und dann haben wir als Y-Plastic entschieden, gut, dann die einmaligen Klischeekosten, also das, was ich brauche, damit es dann auch so bedruckt wird, wie ich es habe, die legen wir nochmal dazu. Das heißt, das ist ein exklusiver Vorteil dann für die Partner, wo wir sagen, hey, gemeinsam glauben wir daran, dass das gut werden kann, wenn da möglichst viele mitmachen.
Ja, und ihr seid quasi zentral reguliert bei der Sport 2000. Das heißt, die genau. HandelspartnerInnen können über den zentralen Einkauf die Polybags bestellen, richtig?
Genau, also im Kern möglichst einfach. Das heißt, entweder das, man kann auch bei uns ganz normal über den Shop kommen. Also das haben wir versucht, eben möglichst am Bestandsprozess zu lassen, sodass wir da auch da wieder Convenience-Gedanke, es für alle möglichst einfach halten. Das heißt, es gibt da jetzt irgendwie keine Sonderlocken für Zahlungen und, sondern das läuft seinen gewohnten Gang. Trotzdem kann man auch gerne bei uns auf die Website gucken. Auch da haben wir eine Logik hinterlegt, dass dann erkannt wird, bin ich denn Teil der Sport 2000, und dann eben auch entsprechend diese Konditionen gelten. Aber im Notfall kann man natürlich auch immer mit uns darüber reden, weil es gibt eben auch so viele Fragen noch rund um Regulatorik etc. Und da stehen wir natürlich dann auch gerne zur Verfügung. Aber genau, das ist im Kern das Schöne, dass wir uns auch gemeinsam darauf einigen konnten. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass wir da so diesen Zugang bekommen, um zu sagen, diese Lösung, weil Plastik funktioniert eben auch für alle möglichst einfach oder im möglichst gewohnten Weg.
Aber jetzt mal zum Verständnis. Also jemand bestellt Polybags bei euch, ein Handelspartner. Soll der dann die Sachen, die er bekommen hat, umpacken? Quasi, er hat eine von der Marke bekommen. Ja, ja, solche Fragen kommen ja dann. Ne? Oder beziehungsweise, was für Polybags können HandelspartnerInnen bei euch erwerben, individuell bedrucken lassen? Was sind die Vorteile? Was bringt ihr mit?
Genau, also erstmal ne, nochmal kurz ausgeholt, was tun wir genau? Wir gehen in Ländern, wo aktuell dieser Kunststoff unkontrolliert in die Umwelt gelangt. Das heißt, wir versuchen natürlich schon auf dem Weg dahin zu stoppen. Das heißt, die Idee ist ja, dass wir mit Partnern arbeiten, die das einsammeln, am besten an der Haustür. Das ist so die Wunschvorstellung. Da gibt es dann meistens Abstufungen dazwischen, wo wir halt sagen, okay, wir sammeln und sortieren wirklich diese Kunststoffabfälle so in die Form, dass wir daraus ein Granulat machen. In Indien und Indonesien sind wir auch so weit, dass wir das Granulat daher bekommen. Dann fährt das mit einem Containerschiff meist nach Antwerpen oder Hamburg und dann geht es eben hier in die Produktion und dann kann ich bei uns hier ab Lager klassisch, wie immer jede andere Versandtasche hier auch hergestellt wird, Versandtaschen und Polybeutel bestellen und die dann auch so benutzen, wie ich es gerne möchte. Aber klar ist auch, natürlich umpacken macht, es gibt manchmal ne, das Thema, wenn nochmal nachveredelt wird und, dann werden die Polybags ja eh ausgepackt und zum Beispiel dann ist es ein super Beispiel. Wenn der Polybag danach zum Beispiel auch nicht weiter benutzt werden kann, dann ist das eine gute Alternative. Oder aber ich kann halt auch mal auf die Marken zugehen, weil das ist ja eigentlich der nächste Schritt, weil ich war gerade wieder bei einem großen Händler, da standen relativ viele Sportschuhe im Regal. Naja, und da steht ganz viel irgendwie Phnom Penh, Ho Chi Minh etc. drauf. Und ich spreche gerade mit Partnern da vor Ort, dass wir da auch Polybags herstellen. Also im besten Fall kriegen wir es dann irgendwann alles hin. Und da gilt wieder das gleiche Prinzip, was ich schon ein paar Mal jetzt gesagt habe. Lass uns anfangen. Also ich kann ja erstmal anfangen, mit Retouren zu verpacken oder auch meine Sendung als Versandtaschen. In der Regel kriege ich ja große Kartons, die muss ich trotzdem noch auf einzeln im Fulfillment und dann per Versandtasche beispielsweise rausschicken oder nochmal eben nachverpacken und. Das heißt, damit kann ich ja mal möglichst einfach starten morgen und mir einfach mal einen Karton bestellen, das ausprobieren. Und dann aber langfristig, auch wenn das überzeugt und wenn ich das spannend finde, dann eben sind wir auch dabei. Wir sprechen auch schon mit eben größeren Marken, auch mal zu überlegen, kann ich nicht eigentlich auch das Gleiche, wir haben da auch tolle Partner, die uns dann auch in den Ländern unterstützen, das bereitzustellen, kann ich nicht auch meiner Produktionsstätte da was Gutes tun oder als kleinerer Händler, sage ich mal, wenn ich jetzt bei Marken beziehe, die aber auch mal auf den Trichter bringen, zu sagen, muss es eigentlich jetzt immer ein Neuplastik Polybag sein, den ich hier bekomme, weil damit muss ich mich auch wieder auseinandersetzen. Habe ich wieder Abfall, da muss ich mir überlegen, was mache ich eigentlich damit? Darf ich das noch? Was darf ich dann? Wie, wann, wo? Und da sind wir immer der Meinung, am Ende wird es heute schon günstiger. Irgendwann, da sind wir jetzt ne, seit 3-4 Wochen, sind wir auch günstiger als Neuplastik. Das erste Mal, das war immer die lange Wette, die ist jetzt eingetreten. Und da sind wir noch lange nicht am Ende. Also auch diese Überlegung von, lass uns doch jetzt schon drauf setzen und das anzufangen, kann sicherlich nicht schaden.
Ja, das ist wie so Alnatura auch mittlerweile gleich teuer ist wie vergleichbare andere Produkte im Supermarkt. Ne?
Also, ist eine ganz, ganz lustige Anekdote, weil wir haben auf der Kunststofftagung letzte Woche, sagte auch jemand so, ja, wer hätte denn ahnen können, dass neue Kunststoffpreise in unserem Segment mal bei 3 Euro liegen. Und dann habe ich mir mal, ich hatte mir in der Vorbereitung meines Vortrags auch mal die Linie seit meinem Geburtsjahr 1994 bis heute gezogen. Da waren wir bei 50 Cent. Und das ist eine ganz logisch lineare Linie. Also ich hätte jetzt vielleicht auf 2028 gewettet und nicht auf 2026, aber dass das irgendwann kommt, war immer logisch aus meiner Sicht und ist immer logisch gewesen. Und ich finde, das ist halt das Spannende, dass, ne, dass wir rennen immer so wie das Kaninchen auf der Schlange, sitzen wir da so, oder wir rennen so auf diese Wand zu bei vielen Themen und sagen ja, und uns dann, wenn es dann irgendwie schwierig wird, das hätte ja keiner sehen können. Aber auch das, wir können das seit 10, 20, 30 Jahren, wissen wir, dass es kommt. Natürlich müssen wir nicht auf 3 Jahre genau sein, wenn wir vor allen Dingen vor 20 Jahren geguckt haben. Aber dass der Punkt kommt, ist super klar und ich glaube, es geht jetzt darum zu sagen, ich muss ja eben morgen nicht alles machen und wenn mir das an manchen Stellen noch zu komplex ist, dann fangen wir irgendwo an, aber ich glaube, jetzt anfangen ist allerhöchste Eisenbahn, weil jetzt kommt auch eben Regulatorik alles dazu, also loslegen lohnt sich.
Ja, du sagst es, allerhöchste Eisenbahn. Kommen wir mal auf die Regulatorik zu sprechen. EMCO habe ich kurz eingeworfen, haben wir an dieser Stelle auch eine Folge zugemacht. Wir versuchen hier auch immer zu sortieren an dieser Stelle und Informationen zu geben. Es ist einfach sehr, sehr umfassend. Wir können es immer nur anschneiden. EMCO ganz kurz beinhaltet halt die Nachhaltigkeitskommunikation. Was darf überhaupt noch draufgeschrieben werden? Kommen wir mit dir gleich aber auch nochmal drauf. PPWR steht an, also wieder ein neues Kurzwort. Und der digitale Produktpass. All dies hat zeitlich eine hohe Relevanz tatsächlich. Das wird leider oft vergessen. Es ist so in der Branche, kann man hören, so ein bisschen, naja, ich will es nicht Panik nennen, aber es ist ein großes Aufwachen passiert und das betrifft den Handel und die Industrie. Überraschend fand ich dann an dieser Stelle, dass sowohl Industriepartner als auch HandelspartnerInnen teilweise nicht darüber Bescheid wissen, dass es kommt. Wie sind die zeitlichen Regularien bei PPWR, was euch hauptsächlich betrifft, und was ist PPWR?
Genau, also PPWR, Packaging, Packaging Waste Regulation, um es mal auszusprechen, also geht genau eben um Verpackung und Verpackungsabfälle. Und wie immer ist der Grundgedanke, glaube ich, der absolut richtige, nämlich eben zu sagen, ja, wir müssen uns mit dem Thema Verpackungsabfällen in der EU auseinandersetzen und schauen, dass wir dafür gute Regeln finden. Und genau, das, was die Ersten schon nicht wissen, ist, das ist schon in Kraft, aber jetzt haben alle Angst vor dem 12. August, weil dann beginnen die Strafen. Das heißt, wichtig ist, glaube ich, erstmal zu sagen, ich müsste heute eigentlich schon, bisher waren wir nur in einem Jahr Übergangsfrist, in dem es eben noch keine konkreten Sanktionen gab, das beginnt jetzt. Und damit beginnt auch bei den meisten das Aufwachen, weil jetzt auf einmal es natürlich Richtung Geldbeutel geht.
Was muss genau denn passieren?
Ja, also erstmal, wir beginnen jetzt ja damit, dass wir beispielsweise Konformitätserklärungen einführen. Das heißt, ähnlich wie ich das vielleicht schon von Elektronik kenne oder teilweise ich meine im Bereich Textil auch. Da bin ich jetzt aber in den Branchen nicht so unterwegs. Also vor allen Dingen, klassisch kennt man das, glaube ich, aus der Elektronik. So ein Produktpass, der irgendwie bestimmte Eigenschaften des Produktes wiedergibt, soll es das eben auch für die Verpackungen geben, auch um eben dann jetzt in Zukunft gibt es eben gesteckte Ziele für Rezyklateinsätze, beginnt bei 35%, geht dann irgendwann weiter hoch, schrittweise. Wobei, und ist das Kernthema eigentlich bei dem ganzen Thema PPWR ist, das ist noch alles sehr verklausuliert, weil sich das auch noch so entwickelt. Also ich muss auch immer sagen, wir haben natürlich bei uns auch dann die Ersten, die vorpreschen, immer sagen, PPWR-konform. Und es gibt ganz viele Sachen, wo ich heute noch gar nicht weiß, was, also Beispiel ist, dürfen noch Rezyklate importiert werden? Ja, wenn sie europäischen Standards entsprechen beispielsweise. Es ist ja für uns überlebenswichtig zu wissen, was heißt denn das? Weil wenn ich irgendwann nichts mehr importieren darf, dann haben wir in unserem ganzen Geschäftsmodell ein Problem. Nur Fakt ist, da steht jetzt ein Gesetzestext, ja, ist erlaubt, wenn es nach europäischen Standards ist, was bis Ende des Jahres entschieden werden soll. Aber erst heißt, wie weise ich das denn nach? Wie ist denn das konkret zu dokumentieren? Das heißt, auch ich weiß noch nicht, was ich 2030 jetzt genau erfüllen muss. Aber ich habe halt jetzt diese Übergangsfrist, um uns da wieder hinzuentwickeln. Und ich glaube, das ist eben das Spannende. Bei uns ist zum Beispiel so, wir haben uns jetzt mit dem Thema Konformitätserklärungen erstmal auseinandergesetzt. Das sind Themen, die wir eh schon erfüllt haben, auch die letzten Jahre. Jetzt kommt nächstes Jahr dann das Thema digitaler Produktpass dazu. Das heißt, dann muss ich auch Herstellerangaben eben kenntlich machen auf der Verpackung. Und das ist das Schöne für uns immer. Natürlich haben wir jetzt auch was zu tun und natürlich gab es bei uns auch im Team mal kurzes Aufhorchen, vor allen Dingen, wenn wir auch mit so gefährlichem Halbwissen konfrontiert werden. Aber das Schöne ist, das meiste haben wir schon längst gemacht, das meiste machen die meisten anderen auch schon und es geht jetzt in der Anführungszeichen erstmal darum, die Dokumente dazu zu haben, die das auch nochmal nachweisen. Und Beispiel digitaler Produktpass, mal um aufs nächste Jahr vorzugreifen, seitdem es White Plastic gibt und in den letzten 3 Jahren sogar als Standard, haben wir auf eigentlich allen Verpackungen, es sei denn, ein Kunde hat sich explizit dagegen entschieden, immer schon einen QR-Code gehabt mit einer Chargennummer, wo ich sehen könnte, aus welchem Land kommt das, wo wurde es recycelt, wo wurde es produziert, wie viel Prozent White Plastic ist jetzt tatsächlich drin, welche anderen Stoffe sind drin, was ist in Bezug auf unsere systemische Lebenszyklusanalyse der CO2-Vorteil gegenüber einem generischen Polybag beispielsweise aus Neuware. Und wie sind die Arbeitsbedingungen und. Das heißt, das haben wir alles schon da. Jetzt muss ich nächstes Jahr noch draufschreiben, unter welcher Adresse wurde es produziert. Naja, ich habe einen dynamischen QR-Code, das ist in 5 Minuten gelöst. So, und ich glaube, das ist das Wichtige. Da wird sich jetzt auch immer wieder viel tun und da ist immer eine gewisse Unsicherheit im Raum, weil es eben so dynamisch ist, weil es immer wieder diese neuen Deadlines gibt, zu dem immer wieder was Neues in Kraft tritt. Ne? Dann eben die Konformitätserklärungen treten in Kraft, dann gibt es bestimmte Nachweispflichten, die in Kraft treten, dann gibt es den digitalen Produktpass, der in Kraft tritt, dann gibt es die Recycling-Anteile, die in Kraft treten. Das heißt, das wird jetzt über die nächsten, ich glaube, bis 2045 ist, glaube ich, aktuell die letzte Deadline, die ich im Kopf habe. Also das wird uns jetzt munter immer wieder beschäftigen. Und für uns ist das aber insofern schön, weil wir vieles davon schon gemacht haben, beispielsweise für uns als Wild Plastic. Das heißt, wir können jetzt natürlich auch unseren Partnern schnell helfen und sagen, wie möchtest du es umsetzen, A oder B? Beispielsweise jetzt mal bei der Versandtasche beim Polybag geblieben, beim digitalen Produktpass. Naja, ich kann die Adresse des Herstellers immer draufdrucken. Oder aber, und so haben wir es gelöst, ich kann auch einen QR-Code draufgucken, dann kann ich noch ganz viele andere Informationen hinterlegen. Da kann ich auch nochmal meinen Kunden diese Konformitätserklärungen zugänglich machen. Wir haben auch schon einen Partner gehabt, der hat darüber ein Gewinnspiel gemacht und Trikots verlost, die ersten 1000 Scans irgendwie. Da gibt es ein Trikot zu gewinnen oder wie auch immer, um die Leute auch mal spielerisch mitzunehmen. Und von bis haben wir da schon vieles umgesetzt. Und ich glaube, das ist das Schöne, auch wenn jetzt viele sich erst auf den Weg machen. Es gibt eben uns hier draußen und natürlich auch noch viele andere, die sich jetzt schon sehr lange damit beschäftigt haben, wo ich halt sagen kann, gut, am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass sich jeder damit beschäftigt, weil im Kern zum Beispiel die Händler sind nachher die, die es auch in Verkehr bringen. Ihr müsst trotzdem irgendwie Wissen haben, wie es funktioniert. Aber wir können euch natürlich, ich sag mal, auch ähnlich wieder da dem Gedanken Convenience, Konformitätserklärung alles schon mal als ein Bündel bereitstellen. Wir können sogar die Infos online hosten und ihr könnt über den QR-Code darauf referenzieren. Und damit wird es halt ein ganzes Stückchen leichter, als jetzt sich komplett bei Null selber einzuarbeiten.
Ja, das ist ja auch wichtig. An der Stelle kann man ja nicht oft genug sagen. Die Händler sind ja verantwortlich dafür, dass sie diese Informationen zumindest vorliegen haben. Hier ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit natürlich mit der Industrie auch ganz, ganz wichtig, ganz, ganz klar. Ne? Was habt ihr denn für Erfahrungen gesammelt? Also wie funktioniert das Ganze? Funktioniert das gut? Wo gibt es noch Herausforderungen von eurer Seite?
Ja, also da auch da wieder mein größtes Problem, was ich so mit dieser ganzen Regulatorik habe, ist grundsätzlich, glaube ich, dass sich in Europa diese Idee durchgesetzt hat, dass wir mangelnde Wettbewerbsfähigkeit mit Regulatorik ergänzt, also irgendwie bekämpfen können. Also ich habe in San Francisco gelebt, als das Thema Datenschutz aufkam, also die ganze Regulatorik darum. Und das war natürlich, also GDPR war damals das Thema auch in San Francisco so, und wie kriegen wir das hin? Aber wenn ich jetzt rückblicke, ich bin selber engagiert in einem Verein, dann hat ja auch die Regulatorik nicht wirklich dazu geführt, dass jetzt irgendwie Google und Meta und andere Daten ganz anders verarbeiten und dass wir das gebrochen haben, weil wir haben da nach wie vor ein Monopol und sind da abhängig. Aber wozu es geführt hat, ist, dass ich, wenn ich im Sportverein oder irgendwo jemandem helfe, mir jetzt 18 Mal überlege, was ich da ins Impressum schreibe und so weiter, weil ich damit völlig überfordert bin. Und ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir bei PBWR aktuell in die gleiche Richtung laufen, weil wir machen gerade für große Sachen Ausnahmeregelungen um Ausnahmeregelungen. Und damit wird es dann wieder komplizierter und wir erreichen eben wieder ein bisschen eher das Gegenteil jetzt in der kurzfristigen Wirkung von dem, wo wir eigentlich hinwollen, nämlich dass ja wir uns an die Großen nicht so richtig rantauen, wo vielleicht auch alles nicht ganz so sauber läuft, das auch alle Beteiligten wissen, aber ja, da gibt es Arbeitsplätze, dann machen wir doch ein bisschen weniger. Und diejenigen, die eben ein bisschen kleiner sind, müssen jetzt dann aber doppelt und dreifach gucken, weil sie eben auf einmal für jede Art von Verpackung diese Nachweise vorlegen müssen. Und deswegen bin ich so ein bisschen zweigeteilter Meinung, weil es auch eben für uns jetzt als kleines Team eigentlich die Herausforderung beinhaltet, nicht, dass wir nicht die Sachen, und das gilt für MCO genauso, also auch in der Umweltkommunikation, wir haben noch nie klimaneutraler so drauf geschrieben. Da gab es andere. Ich habe mal ein Sofa in einem Karton bekommen, da stand klimaneutral drauf. Das habe ich mir auch gefragt, ob ganz Nicaragua wieder aufgeforstet wurde für diesen Karton. Also ich glaube, es gab immer schon diejenigen, die irgendwie das etwas sportlicher angegangen sind und diejenigen, die es etwas ehrlicher versucht haben. Und ich weiß nicht, ob wir das an der Stelle ganz aufgelöst bekommen. Trotzdem ist die Idee und die Richtung, in die wir gehen, die richtige. Aber ich habe noch ein bisschen Problem damit, dass wir eigentlich jetzt das Einzige, was wir tun, ist, wir müssen es in einer ganz bestimmten Form und Art und Weise aufschreiben. Aber erstmal heißt Konformitätserklärung auch nur, dass jemand unterschreibt, es ist konform. So. Aber wenn, und das haben wir ja auch in unserer Recherche natürlich, wenn wir um die Welt fahren, es gibt genug Partner da draußen, die einfach alles unterschreiben. Wenn ich sage, ich kaufe jetzt da containerweise was ab, dann kriege ich auch eine Unterschrift. Das ist gar kein Problem. Das gilt für Europa genauso wie für andere Länder. Also das ist jetzt gar kein Thema von Regionalität. Und wir gehen halt wir haben uns halt bewusst für einen etwas schwierigeren Weg entschieden, nämlich zu sagen, nee, wir wollen auch Wissen. Wir wollen auch Nachweise. Wir haben auch externe Partner, die das zertifizieren. Zum Beispiel unser indischer Partner wird dann auch WFTO, ist dann WFTO-Member, also nach Fairtrade-Standards sogar. Weil wir eben sagen, nee, das muss, wir wollen schon die Extrameile gehen, wir wollen es ehrlich und authentisch machen. Aber das führt natürlich dazu, dass wir auch viel mehr Papier schwarz machen müssen und ein bisschen malen müssen für Sachen, die dann sich nachher wahrscheinlich nie wieder jemand anguckt. Ne? Mhm.
Würdest du denn empfehlen, dass man wartet noch? Weil das ist ja auch eine Haltung, die gerade kursiert. Dass man sagt, naja, warten wir doch erstmal ab, ob das wirklich so umgesetzt wird. Also prokrastinieren an der Stelle oder lieber ran an das Ganze?
Ja, ich finde so dieses, also ich auf der einen Seite erstmal vorweggeschickt, ich bin auch kein Fan von Aktionismus. Also ich glaube, ne, es gibt jetzt auch manche, die uns seitenlange Erklärungen geschickt haben, wo wir sagen, also Beispiel, wir kriegen auch Anfragen, dass wir Konformitätserklärungen für unser Granulat liefern, wo ich sage, ja, die sind aber gar nicht rechtlich definiert. Also Konformitätserklärung muss nur der ausstellen, der auch eine Verpackung herstellt. Das heißt, wenn ich Granulat liefere, muss ich das nicht. Ja, ich muss euch Nachweise geben, dass das passt und wir können uns gerne drüber unterhalten. Aber wir haben auch Partner schon gehabt, die gesagt haben, wir können Wild Plastic nicht mehr nutzen. Ist ja ein Nachhaltigkeitssiegel, wo ich sage, Moment, Wild Plastic ist ein Unternehmen mit einer Marke. Das ist eine Marke. Man darf Marken weiter benutzen. So, das wird morgen nicht vom Tisch sein, weil es heißt ja nicht Climate Plastic oder Green Plastic, sondern es ist erstmal eine abstrakte Marke. Und da gibt es eben auch ganz viel dann in die Richtung. Und wo ich sage, ja, das muss auch nicht sein, weil da machen wir uns auch alle mehr Arbeit und mehr Gedanken und mehr Kopf. Beim Aussitzen sehe ich halt die Problematik, dass wir uns auch da wieder, wenn man jetzt mal einmal rauszoomt, uns wieder gemeinsam viele Möglichkeiten verbauen. Weil wir haben jetzt in eigentlich jedem Zukunftsfeld, und sei es das Thema Elektromobilität, haben wir Dinge ausgesessen, bis es dann in anderen Ländern besser funktioniert hat. Und das sehe ich eben beim Thema Kunststoffrecycling genau so. Also man muss nicht glauben, dass wenn wir in Indien, wenn wir in Indonesien, wenn wir in Thailand sind, dass da irgendwie die Leute gar nichts tun, sondern die Dynamik ist eine ganz andere. Und wir haben halt jetzt die Chance zu überlegen, wollen wir dabei sein oder wollen wir uns in 5 Jahren irgendwo hinten anstellen, wenn es nicht mehr nur durch die Regulatorik gedrückt ist. Und das haben wir jetzt, also ich weiß nicht, wie oft wir jetzt diese Lernerfahrung gemacht haben, dass wir immer wieder gesagt haben, erneuerbare Elektromobilität, Wärmepumpen, dass es immer wieder die Fraktion gab, die sagt, nee, lieber bremsen, lieber warten, lieber erstmal gucken und dann haben es die anderen gemacht und jetzt braucht es keine Regulatorik mehr, weil sie es tun und wir stehen gerade genau an dem gleichen Punkt und jetzt können wir uns überlegen, wollen wir es jetzt mal richtig machen, wollen wir es jetzt gemeinsam gestalten, nochmal, das muss ja nicht morgen alles und immer sein, sondern komm, wir gehen jetzt mal los, wir tun jetzt mal das, was gerade funktioniert und setzen dann die nächsten, ne? Wir haben bis 2045 noch eine Menge Zeit und setzen dann in einer guten Geschwindigkeit, die niemanden überfordert, die nächsten Module drauf, halte ich für den wesentlich besseren Weg. Oder wir können uns jetzt eben entscheiden, nee, komm, den Zug lassen wir mal fahren, dann macht das jemand anders und dann mache ich mich nachher im Zweifel eben abhängig wieder von anderen, wie wir es schon viele, viele Male gemacht haben, halte ich für den schlechteren Weg, weil dann muss ich irgendwann auch da von Partnern mit einem zweifelhaften Recycling-Zertifikat was nehmen. Weil das ist ja genau das, was wir gerade versuchen zu sagen. Wenn wir jetzt Recycling-Prozesse gerade auch in den Ländern neu mit aufbauen, haben wir ja jetzt die Chance, das System von Anfang an so zu bauen, wie es aus unserer Sicht konstruktiver ist und auch eben genau Ökologie, Soziales und Ökonomie zusammenbringt. Oder es gibt dann, wir überlassen das eben anderen, das Feld. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Lass uns mal in die Zukunft gucken. Recycling. In 10 Jahren. Wie sieht's da aus? Was meinst du?
Ja, ich glaube, das ist bis dahin noch mal pragmatischer geworden. Also ich habe jetzt schon gemerkt, es ist pragmatischer geworden in den letzten Jahren, weil es auch immer diesen Anspruch gab von 100% Recycling. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, eigentlich ist das nie wahr, wenn es draufsteht. Also ich bin sofort skeptisch, wenn irgendjemand 100% Recycling irgendwo draufdruckt, weil spannend zumindest. Von daher, glaube ich, geht es vor allen Dingen dahin, mehr zu das zu machen, was möglich oder was machbar ist. Wir sehen das zum Beispiel auch, wir machen jetzt Hauben für so Paletten oder andere Sachen, die vielleicht auch ein bisschen technischer sind, die nicht an einem Kunden funktionieren, wo ich also noch dünnere Margen habe. Aber dann fange ich vielleicht mal mit 35% Rezyklateinsatz da an. ist ja auch schon mal ein Schritt. So, von daher glaube ich, wird es viel mehr darin gehen, dass Rezyklateinsatz viel pragmatischer gesehen wird und auch die Neukunststoffanteile durchaus geduldet werden. Also wir wegkommen von diesem Idealbild, es muss morgen alles super sein. Sondern ich glaube auch, dass es viel mehr Standard sein wird an vielen Stellen. Ich glaube aber auch, dass sich das Thema Recycling extrem eben auch da nach Südostasien verlagern wird. Oder auch Indien als Player finde ich grundsätzlich spannend, weil eben einfach die Menge und die Dynamik in den Ländern, in denen wir da unterwegs sind, eben eine ganz andere ist. Das heißt, spannend wird, glaube ich, auch sein, so dieses Thema im Rahmen von globalen Lieferketten sich anzugucken, auch wie schaffen wir es eigentlich, auch unsere Anforderungen an Verpackungen, die ich dann an Kennzeichnung und habe, weil das wird das nächste Spannende sein, kriege ich jetzt auch die richtig gekennzeichneten Verpackungen dann irgendwann für meine Primärware oder muss ich dann auf einmal anfangen, die umzupacken, weil mein Lieferant mir einfach einen Blanko-Polybag schickt, den ich dann gar nicht mehr so in den Markt bringen darf. Das heißt, das sind ja alles so Fragen, wo ich glaube, werden wir in den nächsten 10 Jahren wieder viel mehr über den Tellerrand hinausblicken müssen, um eben in so Partnerschaften zu denken. Das heißt, ich glaube, wir sehen eine größere Vielfalt an Recyclingarten in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir sehen aber auch einen gewissen Pragmatismus, so gerade in so Standardanwendungen. Und ich glaube, es wird noch mal ein Stück weit internationaler werden, das Thema, ob wir wollen oder nicht.
Tim, danke dir.
Danke dir.
Ja, also super viel gelernt über das, was Polybags betrifft. Auf jeden Fall schlauer geworden an dieser Stelle. Plastik und Kunststoff auch nochmal sortiert quasi. Ja. Genau. Danke dir, danke euch fürs Zuhören, liebe ZuhörerInnen an dieser Stelle. Bleibt dran und schaut euch White Plastic mal an. Es wurde auch darüber gesprochen, wie man in Kontakt treten kann. Solltet ihr dazu Fragen haben, solltet ihr Kritik anregen, für diesen Podcast haben, dann könnt ihr uns natürlich anschreiben unter presse@sport2000.de. Wir vermitteln auch an Tim und an Wild Plastic, sollten hier Fragen sein. Ja, nochmals, vielen Dank fürs Zuhören. Dir eine gute Woche, Tim.
Danke gleichfalls. Ich freue mich drauf, vor allem, weil du gerade Kritik sagst. Ich glaube, das ist immer spannend. Das ist ein wahnsinnig polarisierendes Thema. Von daher her damit, weil ich glaube immer daran, die, mit denen man sich positiv um das Thema auch streiten kann, sind die wir brauchen, weil wo Energie und wo Fragen und wo Skepsis ist, da ist noch Leben. Und ich glaube, das ist das Schöne.
Ja, das kann ich an dieser Stelle nur unterstützen. Konstruktiv miteinander diskutieren, bringt das Ganze nach vorne und zwar in allen Bereichen. So, macht's gut. Ciao, euer Ralf Kerkeling. Ciao, Tim.